SRF 1.
Rendezvous mit diesen Themen. Die Schlagzeilen: 11 Milliarden Franken. Für diesen Betrag haben Schweizer Konsumenten letztes Jahr im Ausland eingekauft. Leidtragender der Schweizer Detailhandel. Wer in den USA die Waffenlobby als Gegnerin hat, hat nicht allzu viel Spielraum. Wie US-Präsident Obama die Nische nutzen und das Waffenrecht verschärfen will. Feige und abscheulich. Der deutsche Justizminister verurteilt die massenhaften Überfälle auf Frauen während der Silvesternacht in Köln. Und um 13 Uhr, warum wollen junge Leute heute eigentlich noch Landwirt werden in Zeiten des Bauernsterbens? Eine Jungbäuerin und der Ausbildungsleiter einer Landwirtschaftsschule sind bei uns im Tagesgespräch um 1. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Nina Gigax.
Rund 11 Milliarden Franken. Für so viel Geld haben Schweizerinnen und Schweizer im letzten Jahr im Ausland eingekauft. Gelitten hat darunter der Schweizer Detailhandel. Laut einer Studie der Credit Suisse sanken die Umsätze um 0,4% gegenüber dem Vorjahr. Damals legten diese 1,1% zu. Zusätzliche Schwierigkeiten hatten die Detailhändler laut CS, weil sich die Stimmung der Konsumenten gegen Ende des Jahres verschlechterte, etwa weil mehrere Unternehmen einen Stellenabbau angekündigt hatten. Für dieses Jahr rechnet die Credit Suisse nun aber mit einer leichten Entspannung. Der Biotechnologiekonzern CSL Behring darf in Lengnau im Kanton Bern definitiv eine neue Produktionsstätte bauen. Das Bundesgericht hat eine letzte Beschwerde gegen das Bauprojekt abgewiesen, wie der Konzern mitteilt. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von Plasmaprodukten bei Bluterkrankheiten. CSL Behring plant nun, in Lengnau für rund 400 Millionen Franken ein neues Produktionszentrum zu bauen. Dadurch würden mindestens 300 Arbeitsplätze geschaffen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert einen verstärkten Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Und zwar mit einer Reihe von Massnahmen, wie es an der Jahresmedienkonferenz hieß. So fordert der SGB etwa einen besseren Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmende, mehr Gesamtarbeitsverträge und wieder einen Euro-Mindestkurs. Der iranische Präsident Hassan Rouhani kritisiert den Entscheid Saudi-Arabiens, die diplomatischen Beziehungen mit Teheran abzubrechen. Gleichzeitig signalisierte er, bereit zu sein, mit dem Königshaus in Riad zu sprechen, und er warb für Diplomatie und regionale Einigkeit. Derweil hat er am Morgen auch das Golfemirat Kuwait angekündigt, seinen Botschafter aus Iran abziehen zu wollen. Und gestern hatten neben Saudi-Arabien auch Sudan und das Königreich Bahrain ihre Beziehungen zu Iran beendet. Auslöser des Streits ist die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. In der Silvesternacht sind am Hauptbahnhof in Köln Dutzende Frauen massiv bedrängt worden. Nun fordert der deutsche Justizminister Heiko Maas Konsequenzen. Man werde diese, Zitat, abscheulichen Übergriffe auf Frauen nicht hinnehmen, schreibt Maas auf Twitter. Nach Polizeiangaben hatten sich am Silvesterabend auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz rund 1000 Männer versammelt. Im Gedränge wurden mehrere Frauen teilweise massiv bedroht, begrapscht und sexuell belästigt. Mehrere Zeugen haben laut Polizei ausgesagt, die Täter seien arabischer oder nordafrikanischer Herkunft gewesen. Erneut sind in der Ägäis mindestens 17 Flüchtlinge ertrunken. Ihre Leichen wurden an der türkischen Küste gefunden. Die Menschen hatten wahrscheinlich versucht, mit einem Boot die griechische Insel Lesbos zu erreichen. Unter den Toten seien auch 3 Kinder, teilte die Polizei mit. Die türkische Nachrichtenagentur Doğan meldete, Schiffe und ein Helikopter hätten 8 Überlebende gerettet. Die chinesische Börse hat sich nach dem gestrigen Absturz heute gehalten, dank der Intervention des Staates. Um den Kurs zu stützen, hat die chinesische Notenbank umgerechnet rund 20 Milliarden Franken an der Börse investiert. So viel wie seit letztem September nicht mehr. Zudem gehen Händler davon aus, dass staatliche Banken in großem Stil Aktien gekauft haben. Gestern war der Handel an der Börse in China eingestellt worden, weil der Kurs um 7% eingebrochen war. Die nationale Giftberatungsstelle Toxinfo hat im letzten Jahr einen Rekord verzeichnet. Über 38.000 Mal haben die Beraterinnen und Berater am Notfalltelefon Hilfe leisten müssen. In den meisten Fällen wegen Vergiftungen mit Medikamenten oder Haushaltprodukten, wie Toxinfo mitteilt. Laut der Nachrichtenagentur SDA vergiften sich in der Schweiz jeden Tag 30 Personen mit Medikamenten. Fast die Hälfte davon seien Kinder. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es nur noch selten nass und es zeigt sich ab und zu die Sonne, vor allem in den Alpen. Morgen ist es im Osten und im Süden zunächst noch freundlich, dann gehen auf der Alpennordseite neue Schauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 600 Meter. Im Süden bleibt es meist trocken, bei rund 5 Grad.
Es muss ein Frust sein für den US-Präsidenten. Seit Jahren schon will Barack Obama die Waffengesetze verschärfen im Land. Doch er hat im republikanisch dominierten Parlament und gegen die starke Waffenlobby keine Chance. Nun will Obama machen, was er alleine Kraft seines Amtes als Präsident eben machen kann. Er bereitet ein schärferes Waffenrecht im Alleingang vor. Kern des Plans ist, Käuferinnen und Käufer von Schusswaffen besser zu überprüfen. Mit dem Ziel, dass nicht mehr jedes Jahr gegen 10.000 Leute an den Folgen von Schießereien sterben. Dietmar Herz ist an der Universität Erfurt Professor für vergleichende Regierungslehre mit Schwerpunkt USA. Ich fragte ihn, wie man sich eine solch bessere Überprüfung in der Praxis vorstellen könne.
Ja, das wird ein sogenannter Hintergrundcheck sein, für den man eine gewisse Zeit braucht. Das heißt, der Waffenkauf wird verzögert werden um einige Tage. In diesen Tagen müssen bestimmte Dokumente vorgelegt werden und man kann überprüfen, ob zum Beispiel der Käufer vorbestraft ist, ob er bereits gegen bestehende Waffengesetze oder andere Gesetze verstoßen hat. Das ist die eine Möglichkeit. Dann kann man auch gewichten nach Art der Waffen. Das hat Obama schon mehrfach vorgeschlagen, also halbautomatische Waffen oder gar Kriegswaffen besonders zu behandeln und Jagdwaffen eher davon auszunehmen. Das sind also die beiden Hauptmöglichkeiten, die bestehen und die nicht in die Kompetenz der einzelnen Bundesstaaten eingreifen.
Was denken Sie, wird damit alles besser? Werden weniger Menschen sterben in den USA, wenn man diese Maßnahmen einführt?
Das muss man sehen. Solche Dinge verändern sich nicht innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von einem Jahr wird man da wahrscheinlich keine Änderungen sehen. Wir haben ja auch das aus europäischer Sicht paradox erscheinende Phänomen, dass nach jedem Attentat immer mehr Leute Waffen kaufen. Ja? Also nicht wie bei uns dann vielleicht zurückschrecken und sagen, das ist der falsche Weg, sondern der Gegenteil ist richtig. Texas hat gerade das offene Tragen von Waffen erlaubt. Also wir gehen ja in die Gegenrichtung. Hier könnte eine solche Maßnahme nur sehr langfristig helfen. Wenn es allerdings zu einer Änderung kommt, also die Anzahl an Amokläufen, an Schusswaffengebrauch zurückgeht, dann könnte es sein, dass diese Idee Anklang findet und dass dann ein anderer Präsident, eine andere Präsidentin versucht, in diese Richtung weiterzumachen. Aber ich fürchte, dass der nächste Kongress und der nächste Präsident, egal von welcher Partei, das wieder lockern wird. Denn mit Sicherheit wird ein solches Dekret im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Und Waffen haben für Amerikaner eine fast symbolische Bedeutung ihrer Freiheit vom Staat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich zum Beispiel Hillary Clinton verpflichten wird, im Wahlkampf das aufrechtzuerhalten, bei einer prinzipiellen Sympathie dafür.
Warum macht es denn Obama trotzdem jetzt noch, wenn er doch irgendwie wissen muss, dass diese Regierungstätigkeit per Dekret irgendwann ein Ende haben wird?
Naja, einmal glaube ich, dass er hofft, dass die Veränderungen dann so spürbar sind, dass der nächste Präsident oder die Präsidentin das dann doch aufrechterhält. Das ist die eine Sache. Dann glaube ich, dass Obama jetzt am Ende seiner Präsidentenzeit noch einmal Themen aufgreift, die ihm von Anfang an wichtig waren. Dazu gehörte immer das Waffenrecht, dazu gehörte die Schließung von Guantanamo. Darüber hat er ja auch gesprochen. Er will jetzt, wie Amerikaner sagen würden, seinen Rekord für die Geschichtsbücher klar machen, dass er ein Präsident ist, der in all diesen Punkten gehandelt hat. Also das hat jetzt nicht nur mit dem Waffenrecht zu tun, obwohl ich durchaus überzeugt bin, dass das für Obama ein sehr ernstes, sehr wichtiges Anliegen ist. Aber das hat auch was mit der Endphase seiner Präsidentschaft zu tun.
Ist es denn auch möglich, auch diese Ideen, diese Pläne noch zu torpedieren, wenn man weiß, wie stark die Waffenlobby in den USA ist?
Nein, das wird nicht möglich sein, weil die strikte Gewaltenteilung in den USA gibt dem Präsidenten bestimmte Möglichkeiten, per Dekret zu handeln. Darauf kann man keinen Einfluss ausüben, höchstens indirekt, dass demokratische Kandidaten sich dagegen stellen und Obama bitten werden, das nicht im Wahlkampf, jetzt in der Vorwahlkampfszeit und im Wahlkampf zu machen, um gegenüber den Republikanern nicht in eine Art rhetorisches Hintertreffen zu geraten. Also das scheint mir eine Möglichkeit, aber da wird Obama wohl hart bleiben. Und die Waffenlobby nimmt ihr Einfluss auf das Parlament, auf die Abgeordneten, auf die Aufstellung und Auswahl der Abgeordneten. Und da hat Obama ja jetzt einen Riegel vorgeschoben, indem er das Parlament außen vor lässt, also den Kongress.
Das sagt Dietmar Herz von der Universität Erfurt im Rendezvous. Und wir haben diese Themen bis 13 Uhr für Sie. Böses, liebes Saudi-Arabien. Wie auch die Schweiz sehr gerne mit dem ultrareligiösen Königreich Geschäfte macht. Ohne Online-Shop geht's nicht mehr, sagt die Studienautorin.
Es ist nicht die Frage, ob man einen Online-Shop einführt, sondern wann.
Doch Online-Shops sind aufwendig und teuer. Und die Bytes der Hoffnung, wie Arbeitslose in der Luzerner Libelle den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt versuchen. Die Welt empört sich über Saudi-Arabien, über die unerbittliche Vollstreckung der Todesstrafe, im Speziellen über die Hinrichtung eines prominenten schiitischen Geistlichen. Doch auf der anderen Seite ist Saudi-Arabien für den Westen ein attraktiver Geschäftspartner, auch für die Schweiz. Elmar Plotza über die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Königreich am Persischen Golf.
Der saudi-arabische Geschäftsträger in der Schweiz wurde gestern ins Außendepartement in Bern zitiert. Er musste sich dabei den Protest der Schweizer Diplomaten anhören, wegen der jüngsten Hinrichtungswelle in Saudi-Arabien. Neben der grundsätzlichen Ablehnung der Todesstrafe macht sich die Schweizer Außenpolitik auch Sorgen, dass die Spannungen in der Krisenregion Nahost weiter zunehmen. Doch trotz aller Kritik, Saudi-Arabien bleibt ein wirtschaftlich interessantes Land für die Schweiz. So hat die Schweiz im Jahr 2014 Güter im Wert von mehr als 4,5 Milliarden Franken nach Saudi-Arabien exportiert. Die Schweiz liefert ins Königreich vor allem Gold, Uhren, Schmuck, Pharmaprodukte und Maschinen. Wie groß ist also die wirtschaftliche Bedeutung von Saudi-Arabien für die Schweiz? Jan Atteslander, der bei Economy Suisse den Bereich Außenwirtschaft leitet, zeichnet ein differenziertes Bild.
Also Saudi-Arabien ist mit Abstand die größte Volkswirtschaft in der arabischen Welt und in dieser Region für die Schweiz der zweitwichtigste Exportmarkt. Insgesamt macht es aber einen geringen Anteil an unseren Exporten, wenn wir alles betrachten. Es ist vielleicht 1,5-1,7% je nach Jahr.
Außerdem importiert die Schweiz relativ wenig aus Saudi-Arabien. Vorletztes Jahr waren es Güter im Wert von weniger als 170 Millionen Franken. Doch trotz dieser Relativierungen habe die Schweizer Wirtschaft ein Interesse an Saudi-Arabien, betont Jan Atteslander, auch und gerade mit Blick in die Zukunft.
Im Fall von Saudi-Arabien haben wir bei den Industrie- und Konsumgütern ein jährliches Wachstum der Exporte gesehen, das so zwischen 8-9% pendelt in den letzten 4 Jahren. Also das sind gute Zahlen. Man muss auch sehen, dass andere Regionen sich nicht so gut entwickeln. Von dem her ist schon ein strategisches, wichtiges Land.
Allerdings gab es in den letzten Tagen auch Meldungen, Saudi-Arabien leide unter dem niedrigen Ölpreis und sei tief in die roten Zahlen gerutscht. Nach der Einschätzung von Economy-Swiss-Experte Jan Atteslander könnte das aber gerade eine Chance sein. Dann nämlich, wenn Saudi-Arabien, wie angekündigt, wirtschaftliche Reformen und Privatisierungen durchführe. Sorgen machen dem Ökonomen vor allem die vielen politischen Konflikte in der Region. Umso wichtiger seien jetzt wirtschaftliche Perspektiven für den Nahen Osten, so Atteslander. Deshalb soll die Zusammenarbeit in diesem Bereich auch weitergehen. Es gibt aber einen Bereich der Zusammenarbeit, der ganz besonders umstritten ist, nämlich den Rüstungsexport. Zwar hat der Bundesrat Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien schon vor bald 7 Jahren verboten, aber auf der Basis von bereits abgeschlossenen Verträgen dürfen Schweizer Firmen weiter Ersatzteile und Munition ins Land liefern. Menschenrechtler und Friedensaktivisten haben das wiederholt kritisiert.
Uhr, Sie hören Rendezvous. Wenn die Kunden nicht mehr zu uns kommen, dann müssen wir halt zu den Kunden gehen, sagen sich immer mehr Schweizer Detailhändler und eröffnen einen Online-Shop. Doch so einfach ist das nicht, denn der Laden im Internet ist zwar wichtig, aber teuer. Lukas Mäder über die Chancen und Risiken der Verkaufstheke im Internet.
Die schwedische Kleiderkette H&M ist einer der größten Anbieter der Branche. Aber nicht so beim Online-Geschäft hierzulande. Als H&M vor knapp 3 Monaten im Oktober seinen Online-Shop in der Schweiz aufschaltete, ging es darum, aufzuholen. Aufzuholen gegenüber dem Marktführer im Online-Kleidergeschäft, dem deutschen Versandhändler Zalando. Zalando hatte die Schweizerinnen und Schweizer dazu gebracht, ihre Kleider nicht mehr in der Umkleidekabine im Laden anzuprobieren, sondern zu Hause, vor dem Spiegel, dank Gratislieferungen und Gratisrücksendungen. Das Beispiel H&M zeigt, selbst große Detailhändler kommen um den Onlinehandel nicht herum. Diesen Trend bestätigt auch Patricia Feubli von der Credit Suisse, Mitautorin der Detailhandelsstudie 2016.
Wir gehen ganz klar davon aus, dass der Onlinehandel zur Pflicht wird. Es ist nicht die Frage, ob man einen Onlinejob einführt, sondern wann.
Und das gelte auch für kleinere Detailhändler, die Boutique in der Altstadt, die Bäckerei im Quartier. Sie bräuchten ebenfalls eine Online-Strategie. Damit nicht einverstanden ist Ralf Wölfle. Wölfle ist Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und beschäftigt sich seit Jahren mit E-Commerce. Nicht alle Detailhändler hätten das Potenzial, einen Online-Shop erfolgreich zu betreiben, denn
einen vollwertigen Online-Shop, der konkurrenzfähig ist mit den modernen großen Plattformen, die wir heute kennen, zu betreiben, das ist sehr aufwendig, erfordert viel Know-how und Investitionen.
Investitionen in die Informatik, Investitionen in die Logistik für Versand und für Retouren und Investitionen in das Marketing. Denn ohne Werbung keine Besucher. Und das sei das größte Problem für Schweizer Detailhändler, sagt Wölfle.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Onlineshop und keiner kommt hin. Das passiert doch vielen Anbietern, die in einen solchen Onlineshop investiert haben.
Einen Onlineshop aufbauen und betreiben, das ist teuer, bestätigt auch die Credit Suisse-Expertin Patricia Feubli. Kleinere Detailhändler könnten sich deshalb als eine Möglichkeit einem sogenannten Marktplatz anschließen, also einem Online-Shop, in dem mehrere Händler vertreten sind.
Die kleinen Händler müssen bei einer solchen Plattform den Online-Shop nicht generieren, nicht selbst aufbauen. Sie können also die vorhandene Infrastruktur nutzen und unter Umständen können sich noch Synergien bei der Logistik ergeben.
Im Ausland betreibt zum Beispiel Amazon bereits erfolgreich solche Marktplatzangebote. In der Schweiz haben jüngst Coop und Swisscom eine solche Plattform aufgeschaltet unter dem Namen Sirop. Erfolg auf einem virtuellen Marktplatz, das sei möglich, glaubt Ralf Wölfle, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind. Erstens ein attraktives Angebot, zum Beispiel ausgefallene Kleider, die aber auch professionell fotografiert sein müssen. Und zweitens ein guter Service. Und gerade beim Service kann die Nähe zur Kundschaft ein Vorteil sein für lokale Anbieter gegenüber internationalen Konzernen mit ihren tiefen Preisen.
Da, wo es dann gelingt, das Online-Angebot mit stationären Diensten, man kann etwas anprobieren im Geschäft, man kann es dort zurückbringen, man kann das Bestellte dort abholen. Das ist etwas, was dann ein großer Player so nicht ohne weiteres machen kann. Und das ist eigentlich der Bereich, wo am ehesten noch auszuloten ist, dass auch kleinere und mittlere Händler ein Erfolgspotenzial im Online-Geschäft haben können.
Dass der direkte Kontakt mit den Kunden wichtig ist und funktioniert, zeigt das Beispiel des Online-Händlers Digitec. Sein Konkurrent Microspot zieht jetzt nach und eröffnet ebenfalls Abholstationen.
Ja, diese Prognose ist nicht mal so gewagt. Auch dieses Jahr werden wir darüber debattieren, ob Eritreerinnen und Eritreer Asyl bekommen sollen in der Schweiz. Die Positionen sind klar. Hier jene, die sagen, dass Eritreer Wirtschaftsflüchtlinge seien und nicht an Leib und Leben bedroht. Dort jene, die Eritreer als Opfer eines Willkürstaates sehen. Diese Meinung vertreten die Schweizer Asylbehörden und praktisch alle anderen europäischen Staaten sowie die UNO-Menschenrechtskommission. Doch woher haben die ihre Informationen? Inlandredaktor Max Ackermann.
David Bozzini kennt Eritrea wie wenige Ausländer. Der Neuenburger Anthropologe hat 2003 und dann wieder von 2005 bis 2007 im Land am Horn von Afrika gelebt und geforscht und dabei ein extrem unterdrückerisches Regime erlebt.
Und in Eritrea ist ein System, das extrem repressiv ist.
Das System lasse den Menschen absolut keine Freiheit. Es sei autoritär und militaristisch, total willkürlich und ohne Rechtssicherheit. Zwar habe es in den letzten Jahren in Eritrea durchaus Veränderungen gegeben, aber die Menschenrechtssituation sei noch immer gleich schlecht. Die Menschen würden in einen unbeschränkt langen Militärdienst gezwungen. Die Freiheit, die Würde, selbst das Leben seien ständig bedroht. Deshalb flüchteten so viele Eritreer ins Ausland. Wie praktisch alle ausländischen Wissenschaftler, Journalistinnen oder Entwicklungshelfer darf David Bozzini schon lange nicht mehr nach Eritrea einreisen. Er forscht heute an der City University in New York. Bozzini hat aber nach wie vor seine Informationsquellen in Eritrea, die er in aller Vorsicht anzapft. Hauptsächlich aber stützt er sich auf Interviews mit sehr vielen Flüchtlingen.
Ich kenne énormément d'Eritréens qui sont en Europe depuis des années ou bien qui viennent d'arriver. C'est au travers d'eux en fait que j'apprends les évolutions du pays puisque effectivement j'ai plus le droit de me rendre en Érythrée.
Ähnlich arbeitet Dan Connell, Autor mehrerer Bücher über Eritrea und Afrika-Spezialist an der Universität von Boston. Er ist im Moment in Äthiopien unterwegs und für Tonaufnahmen nicht erreichbar. Schriftlich lässt er ausrichten, er sehe keine Anzeichen für eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Eritrea. Die Auskünfte von über 400 interviewten Flüchtlingen seien in dieser Beziehung alle sehr ähnlich. Connell und Bozzini sind wichtige Auskunftspersonen für die Schweizer Asylbehörden. Daneben stütze man sich bei der Länderanalyse auf Berichte internationaler Organisationen und Menschenrechtsgruppierungen sowie auf interne Berichte von Diplomaten, sagt Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration. Die Schweiz führe aber auch selber sogenannte Fact-Finding-Missionen in Eritrea durch. Zwar erfahre man dabei nichts über heikle Bereiche, aber auch Informationen über das Gesundheitswesen, das Bildungssystem, über lokale Bräuche und Dialekte usw. so weiter seien wichtig, und zwar für das Asylverfahren in der Schweiz.
Wir müssen überprüfen, stimmt das, was die Leute uns erzählen? Ist die Geschichte, die uns erzählt wird, auch plausibel? Und da brauchen wir einen Informationsvorsprung gegenüber den Asylsuchenden, um das eben auch richtig überprüfen zu können.
Lea Wertheimer spricht im Namen der beiden Eritrea-Spezialisten im Staatssekretariat für Migration. Diese geben zwar Auskunft, wollen aber nicht, dass ihre Stimmen am Radio gehört und ihre Namen genannt werden. Sie würden sonst kaum mehr ein Visum für Eritrea bekommen, befürchten sie. Ihre Einschätzung der Menschenrechtslage in Eritrea sei immer noch sehr kritisch, bestätigt Sprecherin Wertheimer. Deshalb schicke die Schweiz auch praktisch keine Flüchtlinge nach Eritrea zurück. Etwa die Hälfte von ihnen erhalte offiziell Asyl.
Dann gibt es Menschen, die nicht in dem Sinn Asylgründe vorbringen können, die wir aber nicht zurückschicken können, weil sie dort willkürlichen Strafen ausgesetzt wären. Und dann gibt es am Schluss auch eine Kategorie von Menschen, von denen wir wissen, dass sie nicht gefährdet sind, wenn sie nach Eritrea zurückreisen, die wir aber nicht zurückschicken können, weil Eritrea keine zwangsweisen Rückführungen akzeptiert.
Druckmittel auf das Regime habe man praktisch keine, da Eritrea kaum mehr Beziehungen zur Außenwelt unterhalte. Nicht einmal Entwicklungshilfe könne man kürzen, da es seit vielen Jahren keine mehr gebe. Das bedeutet wohl, der Asylstrom aus Ostafrika wird erst versiegen, wenn das Regime in Eritrea zusammengebrochen ist.
Sie hören Rendezvous on Air auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle online srf.ch/news. Thank you. 5:05. Und wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Bei diesem Satz schwindet bei Langzeitarbeitslosen die Hoffnung, die Stelle doch noch zu bekommen. Denn wer lange nicht mehr gearbeitet hat, findet selten eine neue Stelle. Es ist ein Teufelskreis. Diesen durchbrechen will das Schweizerische Arbeiterhilfswerk in Luzern. Seine Mitglieder führen ein Restaurant, wo Langzeitarbeitslose arbeiten und gleichzeitig eine Stelle suchen. Unser Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt hat das Restaurant Libelle besucht.
Ein hoher Raum mit großen Fenstern, schlichte Holztische und schwarz lackierte Stühle. Die Libelle im Luzerner Maihof ist eine gemütliche, moderne Quartierbeiz. Schon fast etwas hip. Gleich neben der Bar sitzt Lionel Samank, heute als Gast. Der 62-jährige Serbe hat hier das Eingliederungsprogramm durchlaufen. Es war ungewöhnlich für ihn, der seit Jahren in der Schweiz arbeitet. Angefangen vor 40 Jahren als Saisonnier.
Aber damals für die Gastronomie, das hatte keine Probleme gehabt. Ich musste ein Telefon machen, jeder soll kannst kommen, sofort. Ich tue mich erinnern, 76, 77, wo haben wir für eine Stelle gesucht für Wintersaison. Wir haben zwei Bewerbungen geschrieben, zwei Verträge sind zu Hause gekommen.
Ganz anders vor etwas über einem Jahr, als Lionel Samank arbeitslos wurde.
Ich habe jede Woche Minimum 5 Bewerbungen geschrieben. Minimum 5 Bewerbungen. Meine Bewerbungen, 95% sind immer gekommen, keine Antwort. Ich habe selber gefragt, was ist passiert mit den Bewerbungen. Wir brauchen jetzt niemanden im Moment, jetzt ist im Moment der Job schon vergeben auf andere Personen und so weiter und so weiter.
Das RAF hat ihn dann ins Programm des Restaurants Libelle geschickt. Es ist eine vielfältige Gruppe von Menschen, Arbeitslose, Flüchtlinge oder Sozialhilfeempfänger, die hier den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt versuchen. Seit 1,5 Jahren gibt es die Arbeitsintegrationsbeiz in Luzern. Im Gegensatz zu Projekten mit geschützten Arbeitsplätzen bietet die Libelle aber nur übergangsmäßig Hilfe, sagt Geschäftsführerin Franziska Kramer.
Wir machen keine Sozialberatungen. Der Fokus ist Stellensuche, Qualifizierung in diesen Bereichen, on the job und auch die theoretische Schulung. Es geht wirklich um ein Sprungbrett zum ersten Arbeitsmarkt.
Das Programm ist deshalb auf 6 Monate beschränkt. Es besteht aus 2 Teilen. Ein Tag in der Woche ist für die Ausbildung reserviert. Auf Gastronomie zugeschnittene Deutschkurse, Küche- oder Serviceschulung, Bewerbungstraining und Stellensuche. Sonst aber wird voll gearbeitet.
Je nach Vorkenntnissen, die meisten starten dann am Buffet und gehen langsam in den Service. Dann haben wir in der Küche ganz klassisch, die Leute beginnen im Office Tätigkeiten, Abwasch, Reinigung und kommen dann langsam in Richtung Zubereitung, kalte Küche, warme Küche bis hin zur vollständigen Herstellung eines Menüs. Ja.
Unterstützt werden sie dabei von 10 festangestellten Profis, die den Grundbetrieb der Libelle aufrechterhalten. Etwas Ausbildung und viel Arbeitserfahrung also. Damit hilft die Libelle den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Programms. Doch dann müssen sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Etwa die Hälfte der bisher 50 Teilnehmer haben eine feste Stelle gefunden. Die einen schon nach kurzer Zeit, andere nach einigen Monaten. Auch Lionel Samank hat es geschafft.
Zufällig habe ich durch meine Kollegen, wo ich habe mit 10 Jahren gearbeitet vorher, die brauche jemanden. Und dann habe ich automatisch einen 100% Job gekriegt.
In der Libelle ist er deshalb nur noch auf Besuch.
Also mit den Leuten hier in Libelle kann ich sagen, es ist sehr gut. Es ist ein super Klima. Wir haben viele Nationalitäten hier. Und dann, nach der kurzen Zeit, wir sind alle Kollegen. Wir arbeiten zusammen, junge, alte. Ich habe sehr gerne diese Leute in Libelle.
Sagt er und geht dann hinter die Bar, lacht und begrüßt die alten Kollegen, als arbeite er noch hier.
Ciao Bella, schöne Ferien.
Das ist ein Beitrag von Beat Vogt. 1:01, gleich im 1. und 4. Wer will heute noch Bauer werden? In Zeiten, in denen täglich 3 Bauernbetriebe verschwinden. Ich, sagt Fabian wieder. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
Für 11 Milliarden Franken haben Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten letztes Jahr im Ausland eingekauft. Darunter litt der Schweizer Detailhandel. Laut einer Studie der Credit Suisse gingen die Umsätze um 0,4% zurück. Der deutsche Justizminister Heiko Maas fordert Konsequenzen, nachdem in der Silvesternacht am Hauptbahnhof Köln Dutzende Frauen massiv bedrängt worden waren. Diese abscheulichen Übergriffe auf Frauen werde man nicht hinnehmen, sagte Maas. Auch das Golfemirat Kuwait zieht nun seinen Botschafter aus Iran ab. Die Erstürmung der saudischen Botschaft in Teheran stelle einen groben Bruch internationaler Verträge dar, begründet das kuwaitische Außenministerium.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.